D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das ist aber gerade noch mal gut gegangen. Ich habe in diesem Moment es geschafft, meinen Hustenbonbon auszulutschen. Extra für euch. Wundert euch nicht. Muss ab und zu mal husten. Kann sein, dass mir das heute Abend in dieser Sendung auch passiert. Ich dachte, ich sag schon mal vorher, damit ihr nicht denkt, was macht die Olle denn da eigentlich im Radio? Kann die nicht einfach sprechen? Sonja Meschkat ist mein Name. Pascal Fischer ist heute bei mir mit im Studio.
Und klopft dir auf den Rücken.
Ganz genau. Pascal und ich, wir haben uns vorhin noch ein Video angeguckt und wir waren ganz fasziniert. Könnt ihr auch mal checken auf unserer Facebook-Seite von dradiowissen.de. Dieses Video zeigt so Horror. Figuren, und zwar sind die gemacht aus Kürbis. Und die sehen so wahnsinnig aus, Pascal. Du hast neben mir gesessen, du hast die ganze Zeit nur boah, boah, boah gesagt.
Ja, die sind nicht einfach nur so reingeschnitzt als Löcher, sondern quasi richtig als Statue, muss man sagen. So dreidimensional von außen nach innen geschnitzt. Unglaublich.
Ein paar könnten auch bei The Walking Dead mitmachen, glaube ich. Ray Villafane heißt dieser Künstler. Also, guckt euch an das Video, und Pascal und ich, wir klären gleich, welcher Horrortyp ihr eigentlich seid, passend zu Halloween. Schönen guten Abend wünschen wir euch.
D-Radio Wissen.
Die können doch hier nicht rein, oder? Die können doch nicht in unser Haus kommen.
Wir werden diese Nacht überstehen und dann ist alles wieder wie vorher.
Oh, Halloween! Bevor euch die süßen kleinen Nachbarskinder mit Süßigkeiten zuschmeißen oder euch mit ihren kleinen Plastikhackeballen Schmerzen zufügen oder eure Bude mit faulen Eiern bewerfen, verbarrikadiert euch vielleicht am besten. So wie gerade gehört, das war ein Ausschnitt aus dem Film The Purge, den hat unser Kollege Tom Westerholt heute Morgen schon empfohlen bei Hielscher oder Hase, wenn ihr so auf einem gruseligen Horrorfilmabend steht. Was passiert da eigentlich in unserem Gehirn und auch in unserem Körper, wenn wir so Horrorklassiker, Gruselserien uns angucken? Pascal Fischer kann es euch sagen. Pascal, wird es schlimm oder schlimm schön? In uns drin.
Beides wahrscheinlich. Körperlich kriegst du natürlich Herzrasen, Schwindel, Schweißausbrüche, Atembeschwerden auch schon mal. Im Hirn sind mehrere Areale zuständig, unter ihnen der Mandelkern, die Amygdala, die schlägt dann Alarm. Nach neueren Erkenntnissen nicht mehr der wichtigste Part in dem ganzen Horrorspiel. Insgesamt sind es da komplexe Netzwerke und das ist noch nicht ganz erforscht. Interessant wird's, was beim Horrorfilm gucken geschieht. Du kriegst ja Panik. Gleichzeitig genießt du es aber auch, währenddessen aber auf jeden Fall hinterher. Ist also wie eine Achterbahnfahrt, hat mir Borwin Bandelow gesagt. Der ist stellvertretender Direktor an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Uni Göttingen.
Dann werden die Angsthormone ausgeschüttet, aber auch diese Endorphine, die Wohlfühlhormone, weil die in jeder Stresssituation automatisch ausgeschüttet werden. Wenn das nachher alles gut ausgeht, dann werden wieder Endorphine freigesetzt und dann fühlen wir uns gut. Und das ist der Grund, warum wir dafür Geld ausgeben.
Ja, Großteile der Bevölkerung sind keine Sadisten, sondern folgen einfach ihrem biologischen Belohnungssystem.
Weil wir das irgendwie gut finden, dass es sich schlimm, aber auch schön, also schlimm schön anfühlt. Also Hormone beim Horrorfilm gucken, ist das denn jetzt irgendwie anders, als wenn ich jetzt irgendwie Angst und Schiss habe, so im echten Leben?
Eigentlich nicht, sagt Borwin Bandelow.
Ja, wenn wir in einem Horrorfilm natürlich Angst kriegen, dann passiert im Prinzip genau das Gleiche wie bei echter Angst. Dieses primitive Angstsystem kann nicht unterscheiden, ob das jetzt Studio Babelsberg ist oder Realität. Und deswegen zahlen sie eben die 10 Euro für die Achterbahn.
Ja, was jetzt natürlich nicht heißt, dass jeder Sinnesscanner zusätzlich nicht alles noch unheimlicher macht. Heute Morgen hat ja Tom Westerholt verraten, guter Trick ist, bei zu viel Angst mal den Ton abdrehen, ne? Ja. Weil so dieser Tiefton, dieses Tieftongebrodel dann aufhört. Und Borwin Bandelow hat mich daran erinnert, es hat ja schon Kinos gegeben, in denen die Sitze gewackelt haben, zum Beispiel bei so Erdbebenfilmen, weil man das einfach noch realistischer machen wollte. Also in Sachen Virtual Reality ist im Kino noch etwas nach oben Luft, dann wird es noch krasser.
In der Redaktion bei uns haben wir ja zwei Lager. Die einen haben so für Horror, Halloween und dieses ganze Gruselclown-Getue überhaupt kein Verständnis. Ich gehöre dazu. Aha. Die anderen, du, lieber Pascal, das weiß ich. Du bist Horrorfan. Warum jetzt? Also, was ist das? Ist das so diese Fraktion Schisser gegen taffe Jungs oder?
Ja, das ist ein weites Feld. Was Borwin Bandelow betont, ist folgendes. Horrorfilmfans sind nicht die abgestumpften, aber auch nicht die besonders taffen, angstfreien Gesellen. Ganz im Gegenteil.
Man versucht über das Anschauen von solchen Filmen die eigene Angst abzubauen, weil ja dann das immer virtuell passiert und ich nachher auch unbeschadet rausgehe. Aber wir lesen ja auch gern schreckliche Dinge, die gerade im Nachbarort passiert sind. Katastrophen, Entführung von Kindern und so weiter. Das sind Dinge, die bei uns auch immer das Gefühl auslösen, okay, ich bin nicht davon betroffen.
Also zugespitzt gesagt, wenn ihr jetzt Horrorfans als pervers geißelt, weil ihr selbst so überlegt und wohlerzogen seid, überlegt mal, wie gebannt ihr News zu Erdbeben oder Terroranschlägen verfolgt. Oder Stories über Horrorclown-Attacken, denen ihr auch glücklicherweise entgangen seid.
Okay, jetzt ist das natürlich ein Psychiater. Wie sieht das denn bei seinen Patienten aus? Also können die jetzt mehr oder weniger Horrorfilme gucken oder vielleicht schauen die gar nicht so gerne in ihre eigenen Abgründe?
Oder gerade, ja, das ist auch nicht klar zu beantworten. Das kann ganz unterschiedlich sein.
Das muss man trennen. Also ich habe durchaus Angstpatienten, die sich gerne Krimis anschauen. Die haben da überhaupt kein Problem damit. Es gibt Leute, die gerne Horrorfilme angucken, aber dann im wirklichen Leben sehr, sehr ängstlich sind.
Er hat mir erzählt, er hat sogar harte Polizisten, aber mit Angstzuständen dann wieder in ganz anderen Situationen. Oder Fallschirmspringer mit Panikattacken wiederum in anderen Alltagssituationen. Ich schaue ja auch die härtesten Streifen, aber habe trotzdem Angst vor der Manuskriptabnahme hier. Ja.
Ist alles gut gegangen, Pascal, muss keine Angst mehr haben. Also ob Film oder Realität, die Angstreaktion ist dieselbe. Horrorfreaks sind deshalb jetzt nicht unbedingt härter und Leute, die nicht auf Horrorfilme stehen, aber eben auch nicht unbedingt ängstlicher oder moralischer. Die Infos dazu hatte Pascal Fischer.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das Wochenende in der Türkei war ziemlich ereignisreich. Es sollen weitere 10.000 Beamte wegen Terrorverdacht vom Dienst suspendiert worden sein. Am Samstag hat Staatspräsident Erdogan dann bei einer Rede angekündigt, er wolle sich so bald wie möglich um die Einführung der Todesstrafe kümmern und heute dann eine Razzia und Festnahmen bei der kritischen Tageszeitung Cumhuriyet. Mit dieser sogenannten Antiterroroperation gegen eine der ältesten Zeitungen des Landes hat die AKP eine weitere rote Linie überschritten, so sehen das Beobachter. Luise Sammann in Istanbul, unsere Reporterin. Warum ist das so?
Ja, diese Cumhuriyet, die hat eine ganz große Tradition hier. Das muss man unbedingt bedenken. Das ist so ein bisschen, wie wenn man jetzt die Süddeutsche in Deutschland zumachen würde. Die Cumhuriyet, das ist das Flaggschiff der Republikaner hier, der Kemalisten, also der Atatürk-Anhänger. Die sind traditionell links und sie sind traditionell Erdogan-kritisch. Umso absurder ist es auch, dass man nun dieser Zeitung ausgerechnet vorwirft, die Gülenisten unterstützt zu haben, was ja eine islamisch-konservative Bewegung ist. Das passt also gar nicht. Und die Cumhuriyet, die war in den letzten Wochen tatsächlich eine der ganz wenigen Zeitungen, die weiter hier offen Kritik geübt haben. Und ich habe deswegen traurigerweise noch zu türkischen Freunden gesagt, komisch, dass die Cumhuriyet noch gar nicht angegangen wurde, dass die noch niemand zugemacht hat. Und meine Freunde meinten daraufhin, unmöglich, die Reaktionen darauf wären viel zu groß, das weiß die Regierung und das trauen sie sich deswegen nicht. Und ja, einen Tag später, heute Morgen, war es dann soweit.
Und wie sind die Reaktionen jetzt? Also traut sich denn überhaupt noch jemand irgendwie zu reagieren?
Ja, die Reaktionen sind tatsächlich größer als bei den anderen Medienschließungen in den letzten Wochen. Das liegt an dieser besonderen Rolle der Zeitung, die ich eben beschrieben habe. Das heißt, der Oppositionsvorsitzende von der sozialdemokratischen und auch kemalistischen Partei CHP, der hat sich zum Beispiel direkt geäußert. Das zeigt schon die Wichtigkeit dieser Zeitung. Und es gab auch heute Nachmittag eine Demo vor dem Zeitungsgebäude. Aber es ist richtig, es gibt insgesamt einfach immer weniger hier, die sich noch trauen. Jeder weiß ja, dass allein zu dieser spontanen Demo zu gehen, einem später als Terrorunterstützung jetzt ausgelegt werden kann. Das heißt, jeder, der noch seine Meinung sagt, der weiß, dass er damit im Gefängnis landen kann. Und das traut sich dann natürlich nicht jeder. Die meisten normalen Türken, sage ich mal, die schweigen in diesen Tagen und versuchen bei all dem so leise wie möglich ihr normales Leben weiterzuführen. Und das führt zu einem ganz absurden Gefühl von Alltag hier oft auf den Straßen. Das heißt, man sieht auf der einen Seite in den Nachrichten, was was für wahnsinnige Dinge passieren. Auf der anderen Seite spaziert man durch Istanbul und denkt, ach, ist doch eigentlich alles ganz normal. Erst auf den zweiten Blick merkt man dann so Dinge, dass zum Beispiel keiner mehr öffentlich über Politik reden will oder dass keiner mehr Erdogan kritisiert. Das sind dann doch so Anzeichen.
Jetzt gelten die Türken ja als extrem Social-Media-affin. Wenn wir uns mal zurückerinnern, bei den Gezi-Protesten vor 3 Jahren, da hat man auch oft gehört, dass das alles ohne Twitter gar nicht möglich gewesen wäre. Wie ist es denn heute? Werden die Sachen, also Schließungen dieser Redaktionen, wird das diskutiert?
Ja, auch in den Social Media ist es auf jeden Fall viel stiller. Die meisten, die da überhaupt noch kritische Themen berühren, die machen das möglichst neutral. Die teilen zum Beispiel die bloße Nachricht, dass da heute Morgen diese Cumhuriyet gestürmt wurde, aber sie kommentieren das dann nicht, um eben kein Risiko einzugehen. Und zum Thema Diskutieren ist es ganz wichtig zu wissen, dass diese beiden Lager, sage ich mal, in der Türkei, also die Erdogan-Anhänger und die Erdogan-Gegner, die sind komplett gespalten. Es wird nichts und nirgendwo hier mehr diskutiert. Und auch im Privaten werden kritische Themen einfach ausgeklammert, selbst in Familien. Das heißt, Erdogan hat es wirklich geschafft, hier die Diskussionskultur völlig abzuschaffen. Und das führt vor allem dazu, dass die Erdogan-Anhänger gar nicht mehr mitbekommen, was außerhalb ihres Dunstkreises passiert. Ja, es ist ganz schwer, sich das vorzustellen in Deutschland. Ich weiß, aber es ist wirklich so, dass viele hier in einem völlig geschlossenen System leben, in dem jeder Erdogan-Kritiker einfach automatisch eine Gefahr darstellt. Und wenn man so die Türkei sieht, dann macht alles, was Erdogan im Moment tut, Sinn.
Jetzt hat Erdogan ja eben auch im Sinn, dass er die Todesstrafe wieder einführen will. Wie wird das diskutiert?
Genau, es gibt tatsächlich Umfragen, dass 92% der AKP-Anhänger hinter dieser Forderung nach der Todesstrafe stehen. Das heißt, das ist die überwältigende Mehrheit der Erdogan-Unterstützer. Und auch da ist es natürlich wieder so, dass ihre Medien das auch genau so transportieren, dass das da niemand hinterfragt. Und Erdogan selbst, wir wissen ja, dass der ein ja eigentlich genialer Politiker, ein großer Populist ist, und der reitet natürlich voll auf dieser Welle mit. Er verkauft das ja auch immer ganz geschickt. Er sagt, nicht ich will die Todesstrafe, sondern das Volk will sie, und ich als großer Demokrat, ich tue nur, was das Volk will.
Und was heißt das, wenn man es jetzt mal übersetzt? Also wird die Todesstrafe in der Türkei tatsächlich kommen, auch wenn die EU ja schon ganz klar gesagt hat, dann bricht sie die Beitrittsverhandlungen ab?
Ja, ich glaube, Erdogan hat gesehen, dass er sich vor der EU eigentlich nicht mehr fürchten braucht. Egal, was er in den letzten Monaten und Jahren hier getrieben hat, egal wie weit er gegangen ist. Die EU hat ja immer sehr schwach reagiert. Sie braucht ihn wegen dieses Flüchtlingsdeals, und das weiß er ganz einfach. Und deswegen ist es auch mit der Todesstrafe genauso, denke ich. Ich hätte immer gesagt, das ist nur Populismus, die kommt am Ende nicht. Aber ich muss zugeben, ich dachte bis gestern Abend ja auch, die Zeitung Cumhuriyet sei eine rote Linie, die er nicht überschreiten würde. Und heute Morgen war sie dann überschritten. Und die Zeitung wurde gestürmt. Deswegen ist die traurige Wahrheit in der Türkei momentan, dass leider alles möglich ist.
Die regierungskritische Zeitung Cumhuriyet ist heute von der Polizei gestürmt worden, auf Befehl von Staatspräsident Erdogan. Eine Einschätzung dazu von unserer Reporterin in Istanbul, Luise Sammann. Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Kommen wir zu was völlig anderem. Twitter nämlich. Twitter produziert ja so einige schöne Trends unter Hashtags vereint. Was jetzt läuft, ist allerdings was ganz anderes. Das ist Twitter zweiter Ordnung. Also Meta. Ja, nicht Mega, sondern Meta. Mitarbeiter melden da nämlich ihre Kündigung beim Kurznachrichtendienst unter dem Hashtag Twitter Layoffs. Und es geht auch in 140 Zeichen offensichtlich ziemlich kreativ und außergewöhnlich. Pascal, du hast dir das angesehen. Was hast du gefunden?
Ja, es scheint eine wilde, unsichere und beeindruckende Zeit gewesen zu sein, die letzten Tage oder Wochen oder gar Monate. Die meisten schreiben etwas Ambivalentes. Zum Beispiel: ein Drittel unglaublich dankbar und aufgeregt, dass mein Marathon zu Ende ist, schreibt Fred Graver. 2 Drittel ist wohl eher Frust, ne? Ein Höllenkapitel, sagt Lenny Rosenfield, oder Hell of a Ride, andere. Auffällig viele twittern auch ihre Dienstausweise auf ihren MacBooks. Wird fast schon ein eigenes Meme. Ich persönlich finde das ein bisschen prätentiös, aber gut. Andere zeigen ihre Hoodies mit einem aufgenähten Vögelchen. Oder dann gibt's noch den hier auf der Habenseite. Ich habe mehr Zeit an meinem Halloween-Kostüm zu nähen, schreibt die Userin Nicole. Viele danken einfach ihren Kollegen. Der Meta-Meta-Kommentar darf natürlich auch nicht fehlen. Zitat: dass Twitter-Layoffs ein Hashtag wird, ist auch ein ganz schönes Ding, so das Fazit von Richard Smith.
So, dann sag uns jetzt noch, warum kommt das gerade jetzt? Also bringen alle, die nicht an der Börse investieren, nochmal bitte auf den aktuellen Stand.
Ja, am Donnerstag hat Twitter ja verkündet, man will 300 Arbeitsplätze abbauen. Das sind 9% aller Leute. Die Quartalszahlen waren einfach zu mies. Man will auch den Videodienst Vine einstellen und seit da trendet eben dieses Hashtag Twitter Layoffs. Man muss auch diese amerikanische Arbeitskultur ein bisschen verstehen. In den USA kann ein Arbeitsverhältnis ja wirklich so zum nächsten Tag vorbei sein. Dann wirst du mit einem Karton vom Sicherheitsdienst raus eskortiert. Und viele Angestellte haben auch selbst überhaupt nicht die Mentalität, monatelang jetzt noch in der inneren Kündigung da rumzusitzen.
Twitter-Angestellte twittern über ihren Twitter-Rausch, Miss Pascal Fischer mit den Infos dazu.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Nächste Woche, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, da gibt es hier in D-Radio Wissen die lange Wahlnacht zur amerikanischen Präsidentschaftswahl. Wir legen dann los um 21 Uhr und senden dann einfach mal total frisch durch bis zum nächsten Morgen um 6.30 Uhr. Und ja, wir werden euch mit ganz vielen Gesprächen, Interviews, Nachrichten, Statistiken und Prognosen versorgen. Und am Ende sind wir dann schlauer. Und dann wissen wir, wer ist nächster amerikanischer Präsident oder eben die nächste amerikanische Präsidentin. Und man muss ja sagen, trotz allem und vor allem trotz Trump gibt es immer noch genug Amerikaner, die Hillary Clinton nicht wählen würden. Woran liegt das denn? Ich habe mal nachgefragt bei Walter Grünzweig, der ist Professor für Amerikanistik an der Uni Dortmund. Trotz sexistischer, rassistischer, homophober Äußerungen von Donald Trump, was macht Hillary Clinton denn eigentlich so unwählbar?
Tja, ich weiß nicht, bei uns gibt es ja auch genug Leute, die nie einen Kandidaten der gegnerischen Partei wählen würden, nicht? Oder einen Kandidaten aus Bayern. Das Interessante ist ja, dass die Amis früher viel eher gewillt waren, jemanden aus einer Ecke zu wählen und dann vielleicht wieder jemanden aus der anderen. Und ich glaube, da haben sie schon recht. Das hat sich jetzt geändert bei Hillary, weil es gibt Leute, die sagen, sie würden Hillary nie wählen. Und ich glaube, das hat sehr stark mit den Republikanern zu tun, die ja schon seit Obama eine sehr harte Linie fahren. Die machen nicht mehr Opposition, sondern Ablehnung.
Das ist das ganze Prinzip, worauf das fußt.
Ich glaube schon, ja.
Inwiefern Ablehnung? Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen genauer beschreiben.
Naja, schon Obama hat man nicht akzeptiert, weil ein Schwarzer in traditionalistischen Augen einfach kein amerikanischer Präsident sein darf. Nicht? Wenn Sie sich erinnern, man hat dann erfunden, er sei gar nicht in Amerika geboren, er sei ja gar kein Amerikaner und so weiter. Nicht? Und jetzt gleich danach, ohne Erholungspause, kommt nach dem Schwarzen eine Frau, die sich noch nicht mal wie eine richtige Frau aufführt. Und das ist, glaube ich, in manchen Augen noch schlimmer als ein schwarzer Mann. Da fühlen sich halt gerade die weißen Männer sehr deplatziert und die sind früher nicht wählen gegangen, viele von denen, und jetzt gehen sie, um sich zu rächen.
Was heißt das aus Sicht der Republikaner? Sie benimmt sich noch nicht einmal wie eine richtige Frau. Wie hätte sie sich zu benehmen? Was macht das aus?
Sie hat früher schon mal versucht, wenn ich mich richtig erinnere, sich Sympathien zu verschaffen, indem sie sich für Weihnachtscookies interessiert hat und fürs Backen von Keksen und so weiter. Nicht? Und jetzt ist halt keine Zeit dafür. Jetzt muss sie hart bleiben und als Präsidentschaftskandidat auftreten, und ich glaube, dass viele Männer sich halt, wenn sie überhaupt sich eine Frau vorstellen, dann eine andere vorstellen.
Ich würde gerne nochmal auf diesen Punkt zurückkommen, den Sie vorhin erwähnt haben. Also, dass die Republikaner sehr viel dazu beitragen, dass eben Hillary Clinton so unbeliebt ist. Wobei das ja, finde ich, überhaupt nichts Neues ist. Also, so funktioniert ja dieser ganze Wahlkampf. Die eine Seite packt eine Story aus und dann kommt eben die Gegengeschichte oder der Gegenangriff von der anderen Seite. Also, da nehmen sich ja doch beide auch nicht besonders viel, oder?
Das stimmt. Also die Parteien sind einander, glaube ich, nichts schuldig geblieben. Nicht? Also aus Sicht der Demokraten ist ja Trump ja auch nicht gerade ein Sympathieträger. Nicht? Aber ich glaube schon, dass diese Dämonisierung von Hillary noch eine besondere Qualität hat jetzt. Und ich habe sowas noch nicht gesehen, außer bei Obama und bei Hillary, weil es da seitens gewisser Republikaner, nicht aller, aber gewisser Republikaner und Trump-Freunde hier einfach prinzipiell unmöglich ist, diese Frau als Präsidentin sich auch nur vorzustellen. Und das hat, glaube ich, also tiefe kulturelle und keine politischen Gründe mehr. Das mögen sexistische sein, das mag mit der Tatsache zu tun haben, dass man die Clintons insgesamt als Dynastie nicht mag. Und es stimmt ja auch, sie haben natürlich, ihr Mann und sie, Skandale fast magnetisch angezogen. Und ich kenne also ein, zwei Leute, die mit ihr persönlich befreundet sind und die sprechen von einer warmherzigen und klugen und sehr engagierten Frau, aber sie sagen auch, dass sie halt einfach oft ungeschickt ist. Und ob das jetzt Sorglosigkeit oder Überheblichkeit oder auch eine Naivität ist, das ist schwer zu sagen.
Wobei ich denke, wenn jemand in so einer hohen politischen Position ist, ist es natürlich schwierig mit dem Argument, sie ist vielleicht ein bisschen ungeschickt, das sollte sie ja wissen.
Ja. Aber das sind halt die Clintons leider, das ist es eben nicht. Und da muss man dann auch bei allen Entschuldigungen, die man so finden kann, sagen, da haben sie selber Verantwortung.
Dann spielen Sie doch jetzt bitte mal für uns den Mann, der in die gläserne Kugel guckt, Herr Grünzweig. Was sehen Sie da? Was glauben Sie, wer es wird?
Wissen Sie, nach dem Brexit und nach den österreichischen Präsidentschaftswahlen, da kann man ja den Voraussagen der Meinungsforscher nicht mehr so trauen. Aber wenn ich eine Voraussage machen muss, dann würde ich trotzdem meinen, dass sie es schaffen werden. Wissen Sie, was Jesse Jackson auf dem Parteitag gesagt hat im Sommer über Sie? Er hat gesagt, it's healing time, it's hope time, it's Hillary time. Ich glaube, das könnte auch wirklich so kommen. Und ich glaube, auch mit etwas Glück, wenn sich die Republikaner besinnen und wissen, dass es so nicht weitergeht, auch mit ihrer eigenen Partei, dass also mit Hillary dann paradoxerweise und der Opposition, die wieder eine loyale Opposition wird, vielleicht ein gewisser Heilungsprozess einsetzen wird.
Woran liegt es, dass Clinton von einigen Amerikanern trotz Donald Trump nicht gewählt wird? Wir haben darüber gesprochen mit Walter Grünzweig, der ist Professor für Amerikanistik an der Uni Dortmund.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Heute Abend eignet sich natürlich allerbestens dafür, um eine Party zu schmeißen. Ne? Egal, ob man jetzt Halloween-Fan ist, Sophie Pascal, wobei du bist Horror-Fan, nicht Halloween-Fan, ne?
Ach, Halloween aber auch. Halloween einfach den inneren Horror-Clown rauslassen, auch wenn man niemanden ernsthaft erschreckt oder
okay,
verletzt.
Also Pascal ist bereit, eine Party zu schmeißen. Es ist ja auch ganz praktisch, viele haben morgen frei, ne, wegen des Feiertags und von daher Party-Hardy. Und weil ihr selbstverständlich gute Gastgeber seid, habt ihr auch an alles gedacht. Einzige Unwägbarkeit, die Gäste. Ja, weil Gäste aus ganz unterschiedlichen Freundeskreisen und ihr habt keine Ahnung, wie die sich eigentlich untereinander verstehen. Johannes Döbbelt wollte wissen, ob Freundeskreise sich eigentlich mischen lassen, mehr oder weniger gut oder schlecht. Und das Ergebnis, das kommt jetzt.
Geile Location, gute Musik, lecker essen und trinken. Euer einziges Problem ist, fast alle haben zugesagt. Freunde aus der Uni, Freunde von der Arbeit, Freunde vom Sport, die alten Freunde vom Dorf und irgendjemand wollte noch irgendwen mitbringen. Platz ist genug, aber kommen die auch alle miteinander klar?
Wenn ich halt meinen Geburtstag feiere, dann kommen halt schon meistens unterschiedliche Leute zusammen. Da frage ich mich halt auch immer so, okay, klappt das? Weil manche kennen sich halt gar nicht, manche kommen aus einem ganz anderen Kulturkreis als andere. Aber im Endeffekt, also es läuft eigentlich immer alles prima.
Bei Caro klappt das mit dem Freundeskreise-Mischen offenbar ziemlich gut. Und das nicht nur auf Partys. Sie studiert Jura und hat über ihre Kommilitonen auch Leute aus anderen Studiengängen kennengelernt. Ein paar Freunde haben ein paar andere Freunde zum Lernen mit in die Bibliothek gebracht. Und mittlerweile gibt es einen ganz neuen Freundeskreis von Jura, Mathe, VWL und Lehramtsstudenten. Die Freunde von Freunden werden auch unsere Freunde. Das kann funktionieren.
Es gibt einen ganz berühmten Text von Henry James, Die Freunde der Freunde, wo man halt sozusagen seine Freundschaften so weiterreicht und auch damit alte Freundschaften vielleicht zerbrechen, aber eben auch immer neue entstehen.
Das ist Daniel Tyradellis. Er ist Philosoph und Kurator und beschäftigt sich schon lange mit dem Thema Freundschaft. Er sagt, Freundeskreise vermischen kann man machen, muss man aber nicht. Denn für uns ist es oft sehr gut, unterschiedliche Freundeskreise zu haben, die erstmal nichts miteinander zu tun haben.
Das kann einem auf die Zeit ganz schön auf die Nerven gehen, wenn man immer mit dem gleichen System konfrontiert wird. Menschen sind diverser und je nach Kontext sind sie auch wirklich ganz anders. Und insofern sind Freundesgruppen gerade darin interessant, dass man in der einen ein völlig anderer Mensch ist als in der anderen Gruppe und das für Außenstehende oft überhaupt nicht nachvollziehbar ist, für einen selbst aber sehr befreiend wirken kann.
Je nach Freundeskreis nehmen wir also ganz unterschiedliche Rollen ein. Bei den alten Freunden aus der Heimat bin ich vielleicht die Partykanone, die auf der Tanzfläche abspackt und gern mal einen über den Durst trinkt. Die Freunde von der Arbeit kennen mich vielleicht eher als gewissenhaften, fleißigen Kollegen, der den Quartalsbericht immer 1A und pünktlich abliefert. Wenn diese beiden Rollen und diese beiden Freundeskreise jetzt auf meiner Party zusammentreffen, dann... Ja, was dann?
Ja, das ist, glaube ich, überhaupt keine gute Idee. Man stellt sich das immer mal wieder vor, wir haben uns alle lieb und mögen uns, aber man muss nur mal in die Gesichter der Freunde schauen, wie die einen finden, wenn man gerade die Rolle spielt, die man sonst in der anderen Gruppe spielt. Das geht selten gut.
Aber auch ohne solche Rollenkonflikte kann bei einer Party, beim Essen gehen oder beim Filmabend noch einiges schiefgehen, wenn Freunde auf andere Freunde treffen. So wie bei Felix.
Ich hatte auch schon mal zwei Freunde, die sich halt überhaupt nicht irgendwie eingliedern konnten. Auf meinem Geburtstag, ich glaube vor 2 Jahren oder so. Einfach räumlich standen sie die ganze Zeit irgendwie am Rand und haben sich irgendwie mit niemandem unterhalten.
Oder so wie bei Melina. Melina hat mal eine neue Freundin zu ihren alten Freundinnen mitgebracht.
Und die engeren Freunde von mir meinten, ja, die passt nicht so ganz zu uns. Da meinte ich, ja, es kommt auf den Menschen an und jetzt nicht wirklich, was sie macht oder in welchem Beruf sie ist. Passt euch doch einfach den Menschen an, anstatt jetzt einfach so egoistisch zu sein.
Und wie ging es dann aus?
Ja, die versuchen sich dem anzupassen, aber wollen weniger dann mit der Person zu tun haben. Also dafür kann ich ja nichts. Ich werde dann weiterhin trotzdem mit der Person Sachen unternehmen.
Wenn man schon vorher wissen will, ob die neue Freundin mit den alten oder Freundeskreis A mit Freundeskreis B klarkommt, dann helfen oft Extremsituationen. Philosoph und Freundschaftsforscher Daniel Tyradellis empfiehlt dann zum Beispiel, zumindest wenn alle reinpassen, einfach mal alle in ein Ruderboot zu setzen.
Ich sage dann immer, dann mach doch zusammen irgendwie zu 3, 4, 5 irgendwie einfach nur mal 2 Stunden rudern auf dem See in einem Boot und danach werdet ihr wissen, ob ihr noch miteinander Zeit verbringen wollt. Das geht so schnell, dass man da an seine Grenzen kommt, wenn man nicht weg kann oder wenn zu viel passiert, mit dem man nicht rechnet, dass man sich nicht mehr mag.
Für die Party mit 20, 30 Leuten zieht aber vielleicht auch noch ein anderer Trick. Einfach so viele unterschiedliche Leute einladen, dass alle irgendwie miteinander klarkommen müssen.
Ich habe eben auch noch Leute aus der Grundschule, aus der Schule, dann aus der Uni, von der Arbeit, also in der Regel ganz viele verschiedene Gruppen. Das heißt, die Leute haben unter sich nicht immer viele Freunde und müssen sich dann welche suchen.
Im Zweifelsfall, denke ich immer, sind doch alle schon erwachsene Menschen. Die werden das wohl irgendwie hinbekommen, für einen Abend auf einer Party gut miteinander klarzukommen. Pascal, ich würde dich einladen. Findest du gut? Würdest du kommen?
Ja, klar.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ich sag's gerne nochmal, falls es irgendjemand noch nicht mitbekommen hat. Es ist Halloween in den USA. Wissen wir, ein Riesending. Viele Leute schnitzen komische Dinge in Kürbisse und da ist dann so einiges zu sehen. Ne? Vampirfratzen oder Frankenstein oder Ninjas oder wonach den Leuten eben so der Sinn steht. Einen kreativen Overkill hat jetzt die NASA hingelegt. Pascal, warum wissen wir, was NASA-Mitarbeiter so in Kürbisse schnitzen?
Ja, die haben einen internen Wettbewerb. Oh. Es gibt jetzt weder Preise oder Preisgeld noch Sieger. Eher ist das so eine Nerd-Veranstaltung. Geht dann über Twitter, Hashtag NASAPumpkin. Und das sind eben nicht nur geschnitzte Kürbisse. Motto, think outside the pumpkin, sage ich mal. Die haben sich wohl richtig was dabei gedacht. Zum Beispiel eine runde schwarze Fläche mit Loch in der Mitte und in dieses Loch rutschen dann so rote, gelbe, grüne Kürbiskerne. Ist eben ein schwarzes Loch.
Ah.
Oder ein Pac-Man-Labyrinth an der Wand mit so Blinklichtern und der Pac-Man ist dann so ein fetter gelber Kürbis mit ganz großem Maul. Also insgesamt viel NASA-Nerd-Humor, Star-Wars-Anspielungen, die Sonde Juno, seltsames Leben als Rückkehrer von einer Mars-Mission, so Glibber im Glas irgendwie. Und auch viel technisches Können ist dabei, also wirklich Karussells und Torten mit drehenden Elementen, alles aus Kürbissen, wow, sage ich nur.
Und das kann man also alles auf Twitter sehen. Was hat dir denn am besten gefallen?
Ja, ich bin dann doch so old-fashioned und sag Donald Trump und Hillary Clinton. Die sind beide so als Gesichter auf Kürbissen so draufgeschnitzt. Also wie so Scherenschnitt oder Lolschnitt. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Unglaublich detailreich. Wow.
Also checkt mal den Hashtag NASAPumpkin. Da könnt ihr all das, was Pascal euch gerade beschrieben hat, auch nochmal richtig und in echt angucken.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Hat er nun oder hat er nicht? Hat er eine Volksgruppe beleidigt? Hat er rassistisch gehetzt? Andere Leute zum Hass angestachelt? Oder kann man ihm das am Ende nicht richtig nachweisen? Um diese Fragen geht es im Prozess gegen den rechtspopulistischen Politiker Geert Wilders. Wilders ist Chef der niederländischen Freiheitspartei und er hat vor 2 Jahren auf einer Wahlkampfveranstaltung in Den Haag seine Anhänger gefragt, Wollt ihr weniger oder mehr Marokkaner in eurer Stadt und in den Niederlanden? Und dann haben die Leute gerufen, weniger, weniger. Und Wilders hat dann geantwortet, dann werden wir das regeln. Danach gab es fast 6.500 Anzeigen gegen Wilders. Heute war der Prozessauftakt. Ich habe darüber gesprochen mit Ludger Katzmierzak, der ist WDR-Korrespondent für die Niederlande. Dieser Prozess hat ohne Wilders begonnen. Warum ist er denn beim Prozess überhaupt nicht dabei?
Das hat sich die Staatsanwaltschaft auch gefragt. Es ist zwar keine Überraschung, weil das hat er schon letzten Freitag mitgeteilt über eine Videobotschaft. Es ist wirklich ein bisschen verwunderlich, weil ich hatte auch damit gerechnet, so wie wir Wilders kennen, nutzt er ja gerne auch ein großes Forum und das bot sich hier ja auch mit Live-Übertragung im Internet und so weiter. Er stellt sich auch gerne als Opfer der Willkür, Justiz oder des politischen Establishments dar. Da hätte er jetzt wirklich Gelegenheit gehabt. Er hat ja hätte auch breit Zeit bekommen, Rede und Antwort zu stehen. Dass er es nicht getan hat, kann darauf schließen, dass er vielleicht tatsächlich ein schlechtes Gefühl hat, dass er mit einer Verurteilung rechnet. Es kann aber auch sein, dass er sagt, bevor er sich da zu anderen Äußerungen hinreißen lässt, lässt er lieber seinen Anwalt sprechen. Er hat einen Starverteidiger, Gert-Jan Knoops, der ist sehr bekannt in den Niederlanden und der soll das für ihn jetzt vor Gericht regeln.
Das heißt, dieser erste Verhandlungstag hat bisher was ergeben?
Ach, viel Beweisaufnahme. Es wurde ein bisschen gesammelt. Zum einen hat der Anwalt Gert-Jan Knoops erst einmal die Erklärung verlesen von Wilders, die wir halt schon seit letzten Freitag kennen, weil er sie auch auf seiner Homepage veröffentlicht hat als Videobotschaft. Er hat also gesagt, wir haben nun mal ein Megaproblem mit Marokkanern und ich als Politiker muss das sagen dürfen. Und wenn ich das nicht darf, dann nehme ich auch an so einem Prozess nicht teil. Dann wurde heute noch mal ein bisschen rekapituliert, dass nach dieser Aussage im März, du hast es ja gesagt, nach einer Wahlkampfveranstaltung, da sind immerhin 6.400 Anzeigen eingegangen. Das war für die Justiz mit ein Grund zu sagen, okay, wir nehmen das ernst und wir gucken, ob wir das rechtlich verfolgen und ob wir es zu einem Prozess kommen lassen. Das waren also nicht andere Politiker, die diesen Prozess angestrengt haben, sondern viele Menschen aus der Bevölkerung. Heute hat sich gezeigt, es gab allerdings viele Kläger, die einfach nur ein Standardformular ausgefüllt haben, ohne genau zu wissen, worum es da ging. Also da ist eine richtige Welle losgetreten worden damals. Aber um solche Hintergründe ging es heute am ersten Tag.
Wie wird denn der Prozess in den Niederlanden wahrgenommen? Also ist das ein Thema bei den Leuten?
Ja, es ist ein großes Thema, zumal die Vorbereitungen schon seit dem Frühjahr laufen und jetzt geht es halt wirklich ans Eingemachte, wie die Staatsanwältin sagt, es geht ums Inhaltliche. Und das ist natürlich ein verteiltes Lager in den Niederlanden. Es gibt viele, die sagen, es ist gut, dass der jetzt endlich mal für sein großes Maul zur Verantwortung gezogen wird, dass sich auch Juristen damit beschäftigen, ob er nicht denn hin und wieder, wie in diesem Fall, über das Ziel hinausschießt. Es gibt aber natürlich bei den Anhängern Wilders ein großes Lager, das sagt, also wenn man in einem Land als Politiker nicht einmal sagen darf, dass wir ein Problem mit Marokkanern haben, ja, wie steht's denn dann um das Recht auf freie Meinungsäußerung hier im Land? Und so wird das auch in den Medien natürlich kontrovers diskutiert.
Ich habe die Niederländer eigentlich bisher immer als relativ liberal wahrgenommen oder entspannt. Und die Frage, die mich irgendwie nicht loslässt, ist, wie kommt das, dass der Wilders nach wie vor so beliebt ist bei der niederländischen Bevölkerung? Also eine aktuelle Umfrage zeigt, wenn heute gewählt würde, dann würde der gewählt.
Na, da hat sich einiges verschoben, eigentlich schon 2002. Wir erinnern uns, da gab es schon einen anderen Rechtspopulisten vor Geert Wilders, nämlich Pim Fortuyn. Dessen Karriere wurde jäh beendet durch einen Mord. Aber er war derjenige, der im Grunde genommen auch eine neue Sprache in die Politik eingeführt hat, der gesagt hat, wir müssen doch die Dinge mal beim Namen benennen. Er hat damit angefangen, über Ausländergruppen zu reden, die eben für Unruhe sorgen, gerade in Großstädten. Er hat den Islam angeprangert. Nach seinem Tod hat Geert Wilders diese Position übernommen. Und durch weitere Entwicklungen in den letzten Jahren, zuletzt beispielsweise durch die Flüchtlingskrise, ist das Thema auch immer wieder mal hochgekocht. Und es war natürlich ein Thema in der Gesellschaft. Das wurde in früheren Jahren vielleicht so diskutiert, dass die Niederlande tatsächlich ihr Image wahren wollten als ach so liberales und ach so tolerantes Land. Aber es gibt viele, die gesagt haben, das sind wir eigentlich nie gewesen. Wir haben uns nur nie getraut, es raushängen zu lassen. Und jetzt haben wir mal Politiker, zuerst war es Fortuyn, jetzt ist es Wilders. Die trauen sich eben ganz klar zu sagen, wir sind nicht so, wir sind genauso wie alle anderen. Wir haben Angst vor Zuwanderung, vor Migration, vor Islamisierung, vor Terror. Und der Einzige, der das wirklich im Klartext sagt, ist im Moment Geert Wilders.
Welche Rolle spielt Wilders jetzt noch mit seiner Partei für die Freiheit, so heißt sie, in den Niederlanden?
Die gibt es ja eigentlich gar nicht. Also es hat immer wieder Versuche gegeben von Leuten, sich dieser Partei anzuschließen und da irgendwie Karriere zu machen. Aber Wilders duldet niemanden neben sich. Es sind viele auch Ausländer. ausgetreten nach dieser umstrittenen Rede im März 2014, weil sie sagten, also damit können wir uns jetzt überhaupt nicht identifizieren. Aber alle Versuche, eine breite Partei aufzustellen, sind gescheitert. Damals bei der Gemeindewahl ist er auch nur in 2 Gemeinden angetreten, weil es gibt eben keine große PVV, keine Partei für die Freiheit. Es gibt nur diese One-Man-Show Geert Wilders.
Gegen den niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders hat ein Strafprozess wegen Diskriminierung und Anstacheln zum Hass gegen Marokkaner begonnen.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Avocado aus Neuseeland, Jeans aus den USA. Damit wir alles kaufen können, was wir wollen, wird viel durch die Weltmeere geschippert. Das hat aber auch zur Folge, dass Tier- und Pflanzenarten von einem Land ins andere geschleppt werden. Allein in Europa haben sich mittlerweile mehr als 11.000 invasive Arten eingenistet. Jetzt sind wieder welche dazugekommen. Forscher der Uni Rostock haben in der Ostsee unter anderem die asiatische Strandkrabbe entdeckt. Wahrscheinlich kam die Art schon Anfang der 90er Jahre nach Europa, an der Außenhaut von Frachtern oder in deren Ballastwasser. Seitdem hat sich die Krabbe entlang der französischen, belgischen, niederländischen und deutschen Nordseeküste ausgebreitet und jetzt auch in der Ostsee. Die asiatische Strandkrabbe gilt als aggressiver, räuberischer Allesfresser. Die Weibchen legen bis zu 4-mal pro Jahr bis zu 50.000 Eier. Klatschmonat, knallrote, hauchzarte Blätter und ist gerade zur Blume des Jahres 2017 gekürt worden. Und zwar von der Loki-Schmidt-Stiftung. Mit ihrer Wahl will die Stiftung diesmal darauf hinweisen, dass bunte Wildblumen wie der Klatschmohn in Getreidefeldern immer seltener werden. Klatschmohn ist eigentlich eine ziemlich anspruchslose Pflanze, die überall wachsen kann. Mit Pflanzenschutzmitteln und intensiver Landwirtschaft kommt diese Monat aber ebenso wenig zurecht wie viele andere Ackerwildblumen. Der Klatschmohn ist aber nicht nur die Blume des Jahres 2017. Im Persischen ist er ein Symbol für die Liebe. Und im englischsprachigen Raum wird mit einem roten Mohnanstecker gefallener Soldaten gedacht. Das geht zurück auf das Gedicht In Flanders Fields. Darin kommt der Mohn vor, der auf den frisch aufgeschütteten Soldatengräbern des Ersten Weltkriegs blüht. Im Fußballstadion fragen Fans öfter, ob der Schiri eigentlich blind ist. Antwort: Das kommt darauf an. Forscher aus Belgien und England haben wissenschaftlich untersucht, wie viele Fouls Schiedsrichter richtig pfeifen. Dafür haben sie 39 belgische Schiedsrichter getestet. Rund die Hälfte waren Top-Schiedsrichter, die anderen nicht. Die Forscher zeigten den Schiris Videos mit Spielszenen und verfolgten dabei, wohin die Schiris schauten. Dabei zeigte sich, Top-Schiedsrichter sind vorausschauender. Sie haben offenbar so viel Erfahrung, dass sie schon vorher wissen, wohin sie als nächstes gucken müssen, um ein Foul zu erkennen. In rund 61% der Fällen entschieden Elite-Schiris richtig, ob und welche Karte fällig war. Unerfahrene Schiris hatten nur eine Trefferquote von 45%. Sie lassen sich offenbar einfacher ablenken und konzentrieren sich nicht genug auf die Kontaktzonen, da wo sich Spieler berühren. Die gute Nachricht: Forscher gehen davon aus, dass Schiris trainieren können, weniger blind zu sein. Wie wollen sie als nächstes untersuchen?
Die Radio Wissen. Das Erdbeben, das gestern Mittelitalien erschüttert hat, das war so stark, dass man das sogar an einem Berg in der Nähe von Ussita sehen kann. Durch diesen Berg geht nämlich ein Riss, so ein richtig großer, langer Riss. Seit über 30 Jahren hat es in Italien kein so starkes Beben gegeben. Ganze Dörfer sind ja zerstört worden. Viele Menschen sind obdachlos. Und wie die Lage ist in den betroffenen Gebieten, das weiß unser Korrespondent Nikolaus Nützel. Wie ist denn der Stand der Dinge? Was weiß man bisher über die Schäden, die das Erdbeben verursacht hat?
Eine positive Bilanz kann man auf jeden Fall ziehen, nämlich dass es nach wie vor keine Berichte über Tote gibt und auch nur über wenige Verletzte, um die 20 Verletzte soll es geben. Gleichzeitig gibt es aber enorme Schäden an Häusern. Also man kann hier Bilder sehen von Dörfern, die komplett dem Erdboden gleichgemacht sind. Auch in größeren Städten sind viele Wohnhäuser eingefallen, aber auch Kirchen, historische Gebäude, Rathäuser beispielsweise. Insofern ist es durchaus plausibel, dass es wirklich das stärkste Erdbeben seit über 36 Jahren gewesen ist.
Du hast gerade schon gesagt, zum Glück keine Toten, nur wenige Verletzte. Trotzdem sind jetzt natürlich sehr, sehr viele Menschen obdachlos. Das geht in die Zehntausende, diese Zahl. Was passiert mit denen? Wo werden die untergebracht?
Es sind schon mehrere tausend Leute in Hotels, beispielsweise an der Mittelmeerküste, gebracht worden oder auch am Trasimeno-See. Man baut zum Teil auch Zeltstädte auf, wobei da gibt es einen Streit darüber. Die Zivilschutzbehörden sagen, das wollen sie eigentlich nicht so gerne, weil es jetzt auch sehr kalt wird. Das ist eine sehr bergige Region. Da möchten sie eigentlich nicht, dass die Menschen in Zelten übernachten. Aber viele Anwohner sagen, lieber in Zelten vor Ort bleiben, als Dutzende oder gar hunderte Kilometer von ihren Häusern weg sein. Zumal es da auch eine ganze Menge Bauern gibt, die sagen, wir können hier nicht weg. Hier ist unser Vieh. Da kann man uns nicht in irgendein Hotel an der Küste tun.
Gibt es denn auch Menschen, die sagen, sie wollen gar nicht gehen? Sie wollen noch nicht mal ins Hotel? Sie wollen einfach da bleiben?
Von denen hört man am Rande, die tauchen nicht so sehr auf. Man sieht aber, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die zum Beispiel einfach in ihren Autos übernachten. Es gibt Leute, die schon seit Wochen, seitdem es dieses erste schwere Erdbeben bei Amatrice gegeben hat, Ende August, in Wohnwagen zum Beispiel übernachten. Also da helfen sich eine ganze Menge Menschen einfach selbst.
Wie stemmen das denn jetzt eigentlich die italienischen Behörden? Das muss ja eine Wahnsinnsarbeit sein, jetzt überhaupt erstmal so eine Infrastruktur zu schaffen, eben jetzt damit umzugehen. Die ganze Arbeit, also schaffen die das alleine?
Sie sagen, dass sie es schaffen. Also die Behörden sagen, dass sie es geschafft haben, weitgehend wieder für Strom zu sorgen und auch für Wasser. Sie sagen, dass sie die Straßen wieder herrichten, die man ja herrichten muss, damit man überhaupt hinkommt an die Orte. Denn es sind ja auch viele Straßen beschädigt worden. Also es gibt noch keine Widersprüche dazu, dass es klappt. Deswegen muss man erstmal dem glauben. Andererseits ist es wirklich eine riesige Herausforderung, wenn man sich anschaut, was da alles kaputt gegangen ist.
Und es ist auch eine finanzielle Herausforderung wahrscheinlich, oder?
Ja, auch da gibt es noch keine klaren Zahlen, aber schon nach dem Erdbeben von Amatrice und dem Erdbeben vom vergangenen Mittwoch hatte die italienische Regierung von Milliardenkosten gesprochen. Jetzt haben wir nochmal das schwere Erdbeben gestern gehabt. Deswegen darf man davon ausgehen, dass es wirklich viele Millionen, wenn nicht gar Milliarden kosten wird.
Welche Folgen hat denn jetzt eigentlich dieses Erdbeben? Also wird sich nochmal etwas ändern in der Art und Weise zum Beispiel, wie man Häuser baut oder wie man überhaupt in so einer erdbebengefährdeten Region Dörfer baut oder ansiedelt?
Diese Forderung gibt es. Es gab ja sogar Forderungen, dass man manche Dörfer komplett aufgibt. Das wird wohl wahrscheinlich nicht geschehen. Es gibt jetzt Forderungen, dass man alles das, was die Architektur möglich macht, um Häuser erdbebensicher zu machen, einsetzt. Die italienische Regierung hat auch gesagt, dass sie viele tausend Schulen daraufhin noch mal überprüfen möchte. Ist aber natürlich auch eine Geldfrage. Und man muss eins sagen, Erdbeben sind in einem gewissen Rahmen höhere Gewalt. Da gibt es Gebäude, die standen hunderte Jahre lang, haben das ausgehalten, dass es immer mal wieder gewackelt hat, sind jetzt aber eingestürzt. Das ist man in einem gewissen Rahmen auch hilflos.
Kann man denn sagen, ob es jetzt noch weitere Erdbeben geben wird? Kann man damit rechnen?
Die Seismologen wollen sich da nicht festlegen. Es gibt die eine Lesart, die sagt, es hatte sich vorher viel Energie aufgestaut, die angefangen hat, sich zu entladen, zuerst im August bei dem Erdbeben in Amatrice, dann vergangenen Mittwoch und jetzt gestern am Sonntag, dass möglicherweise ein großer Teil dieser aufgestauten Energie sich jetzt bereits entladen hat. Es gibt aber auch andere, die sagen, es kann sein, dass da noch sehr viel Energie in der Erdkruste drinsteckt, dass es weitere schwere Beben gibt, was schon mal sicher ist. Es hat eine Menge Erdbeben gegeben, die hinterher noch mal so nachgewackelt kamen sozusagen, Nachbeben. Da sind mehrere hundert gemessen worden, die zum Teil auch relativ stark waren.
Über die Lage in Mittelitalien nach dem Erdbeben von gestern war das Nikolaus Nützel. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und wir werden gleich nochmal gucken in Richtung Italien und versuchen zu klären, warum die Erde dort immer wieder bebt. Und zwar klären wir das mit einem Seismologen vom Helmholtz-Zentrum in Potsdam.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das Erdbeben in Mittelitalien. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen hier in der Redaktionskonferenz mit unserem Korrespondenten. Noch ist nicht ganz klar, ob es weitere Beben geben wird. Italien ist Erdbebenregion, das ist jetzt kein Geheimnis. Nur, warum bebt es dort in den vergangenen Monaten so oft? Wir versuchen, uns das mal erklären zu lassen, und zwar von Frederik Tillmann. Der ist Seismologe am Helmholtz-Zentrum in Potsdam. Schönen guten Abend, Herr Tillmann.
Ja, guten Abend.
Herr Tillmann, was bringt denn jetzt die Erde gerade in Mittelitalien so zum Beben? Woran liegt das?
Gut, also der große tektonische Hintergrund ist, dass sich Eurasien auf Europa, dass sich Afrika auf Eurasien hinzuschiebt. Aber im Mittelmeer gibt es viele kleinere Platten, die dann auch sich untereinander gegeneinander verschieben. Und in Italien ist es so, dass sich der nordöstliche Teil von Italien auch nach Nordosten bewegt, und zwar etwas schneller als der südwestliche Teil, sodass Italien auseinandergezogen wird.
Das heißt, es entsteht dann irgendwann ein Druck, der sich entladen muss.
Genau, das ist eine Zugspannung. Und wenn sich diese Zugspannung dann irgendwann entlädt, dann schieben sich zwei Seiten der Verwerfung auseinander. Wir haben in Italien ein sehr komplexes System an Verwerfungen, sodass es eben auch zu vielen Beben dieser Größe kommen kann. Magnitude 6, 6,5, 5,5.
Und je stärker das Beben, desto größer ist auch der Druck. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, also je länger sich Spannung aufgesammelt hat, desto größer wird auf einer Verwerfung das Beben. Aber wie gesagt, in Italien, in Mittelitalien ist das sehr kompliziert, weil wir viele potenzielle Verwerfungen haben, auf denen Beben auftreten können, sodass es eigentlich kaum möglich ist, da einzeln zu rekonstruieren, wie viel Spannung jetzt auf diesen einzelnen Verwerfungen liegt.
Können Sie denn Aussagen darüber treffen, warum das dort in letzter Zeit so häufig passiert?
Gut, wenn man ein Erdbeben hat, dann wird da zwar Lokalspannung abgebaut, aber die Spannung auf benachbarten Verwerfungen wird eher erhöht. So, das ist auch dann das Phänomen, was Nachbeben verursacht. Und manchmal wird eben eines der Nachbeben dann auch größer als das Hauptbeben. Dann kann man es im Nachhinein als Vorbeben umdeklarieren, das vorherige. Und diese Interaktion zwischen Erdbeben scheint im Moment zu so einer Sequenz zu führen.
Wenn Sie jetzt mal diese Daten miteinander vergleichen, kann man daraus dann auch noch mal einen Blick in die Zukunft werfen? Also wenn Sie jetzt wissen, im Jahr 2004 oder 2009 oder in diesem Jahr gab es schon diese und diese und diese Beben, können Sie irgendwas anhand dessen konstruieren, was einen Blick in die Zukunft garantiert?
Ein Blick in die Zukunft fällt wie allen Leuten und Seismologen leider auch schwer. Ich meine, wir können berechnen, wie viel Spannung abgebaut wurde, aber da wir nicht wirklich wissen, wie viel Spannung sich aufgebaut hat, kann man jetzt nicht sagen, dass es sicherer oder unsicherer geworden ist. Also ist in den nächsten Tagen und Wochen wird es sicherlich unsicherer noch weiterhin sein, einfach aufgrund dieser gegenseitigen Anregung der Beben. Wie das langfristig sich entwickelt hat, das ist schwer zu sagen.
Man kann es einfach nicht vorhersagen. Können denn jetzt auch andere Regionen in Europa oder in Asien durch diese Plattenbewegung unter Italien auch noch in Mitleidenschaft gezogen werden? Also was ist zum Beispiel mit Istanbul?
Ja, Istanbul ist natürlich auch eine hochgradig gefährdete Region. Allerdings sind jetzt die Beben in Italien, so schlimm die Auswirkungen sind, nicht so groß. Also sie ändern die Spannung nur im Umkreis von einigen Zehnern Kilometern. Und insofern gibt es da keine Auswirkungen auf die Türkei.
Das heißt, in Deutschland muss man sich keine Sorgen machen?
Nein, jetzt nicht besonders wegen dieser Beben. Es sei denn, man hat eine Reise in diese Region gebucht. Dann.
Warum ist es denn eigentlich nach wie vor so schwierig, Erdbeben vorherzusagen? Woran liegt das?
Ja, es ist nicht wirklich bekannt, ob es Phänomene gibt, die Erdbeben vorher ankündigen. Man baut Spannung auf und das ist genau wie an einem Seil, an dem man immer mehr zieht und irgendwann reißt es da. Und bei einem einzelnen Seil kann man noch sagen, dann fangen einzelne Fasern an zu reißen. Aber bei einem komplexen System, wie das in der Erde herrscht, wo letztendlich viele Seile gleichzeitig aktiv sind, ist da einfach kein eindeutiges Vorzeichen vorhanden.
Herr Tillmann, vielen Dank für Ihre Erklärungen. Friederik Tillmann, Seismologe am Helmholtz-Zentrum in Potsdam. Er hat uns ein bisschen mehr dazu erklärt, was die Erde in Mittelitalien im Moment so zum Beben bringt.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Pascal, hast du Zeit morgen?
Ja, wofür?
Treffen wir uns wieder, oder?
Ja,
kann ich fragen,
für dich immer.
Komm einfach vorbei, genau das wollte ich hören. Also morgen hören wir uns wieder, 17:45, 18:15, altbekannte Zeit, die Redaktionskonferenz. Für heute ist sie allerdings vorbei. Pascal Fischer und ich wünschen euch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss, mein Name ist Sonja Meschkat, bis bald.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.